ersten drei Predigten bisher haben wir schon viel kennengelernt, wie praktisch und alltagsbezogen der Jakobusbrief zu uns spricht. Jakobus schreibt seinen Brief nämlich nicht mit dem Anliegen, neue theologische Inhalte zu vermitteln. Nein, er will sich direkt in dein und mein Leben einmischen. Er will uns teilweise auch hinterfragen, unsere Art zu leben, indem er indirekt verschiedene Fragen an uns stellt. Und im heutigen Bibeltext lautet die Frage, wo bevorzugen wir Menschen, vielleicht weil sie uns einen Vorteil verschaffen, wenn wir uns bei ihnen gutstellen. Und auch die Gegenfrage ist wichtig, wo vernachlässigen wir oder diskriminieren andere Leute aufgrund von irgendwelchen äußeren, oberflächlichen Kriterien. Diesen Fragen stellt Jakobus dann die wahre Nächstenliebe gegenüber, wie sie Jesus uns vorgelebt hat. Und er fordert uns auf, Barmherzigkeit als Lebensstil zu praktizieren. Deshalb auch dieses Thema, wahre Nächstenliebe kennt kein Ansehen der Person. Gerne dürft ihr mir dazu den Bibeltext aufschlagen, Jakobus 2, die Verse 1 bis 13. Meine Brüder, verbindet den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus, den Herrn der Herrlichkeit, nicht mit Ansehen der Person. Denn wenn in eure Versammlung, und jetzt bringt ihr ein hypothetisches Beispiel, wenn in eure Versammlung ein Mann käme mit goldenen Ringen und in prächtiger Kleidung, es käme aber auch ein Armer in unsauberer Kleidung, und ihr würdet euch nach dem umsehen, der die prächtige Kleidung trägt, und zu ihm sagen, setz du dich hier auf diesen guten Platz. Zu dem Armen aber würdet ihr sagen, bleib du da stehen, setz dich hier an meinen Fußschemel. Würdet ihr da nicht Unterschiede unter euch machen und nach verwerflichen Grundsätzen richten? Hört, meine geliebten Brüder, hat nicht Gott die Armen dieser Welt erwählt, dass sie reich im Glauben würden und Erben des Reiches, dass er denen verheißen hat, die ihn lieben? Ihr aber habt den Armen verachtet. Sind es nicht die Reichen, die euch unterdrücken, und ziehen nicht sie euch vor Gericht? Lästern sie nicht den guten Namen, der über euch ausgerufen worden ist? Wenn ihr das königliche Gesetz erfüllt nach dem Schriftwort, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, so handelt ihr recht. Wenn ihr aber die Person anseht, so begeht ihr eine Sünde und werdet vom Gesetz als Übertreter verurteilt. Denn wer das ganze Gesetz hält, sich aber in einem verfehlt, der ist in allem schuldig geworden. Denn der, welcher gesagt hat, du sollst nicht Ehe brechen, hat auch gesagt, du sollst nicht töten. Wenn du nun zwar nicht die Ehe brichst, aber tötest, so bist du ein Übertreter des Gesetzes geworden. Redet und handelt als solche, die durch das Gesetz der Freiheit gerichtet werden sollen. Denn das Gericht wird unbarmherzig ergehen über den, der keine Barmherzigkeit geübt hat. Die Barmherzigkeit aber triumphiert über das Gericht. Das Thema dieses Abschnittes wird uns gleich im ersten Vers hier vorgestellt, wenn er sagt, meine Brüder, verbindet den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus nicht mit Ansehen der Person. Das heißt, in meinem Glaubensleben als Nachfolger Jesu Christi hat die willkürliche Bevorzugung oder Benachteiligung keinen Platz in meinem Leben. Beides ist dem Herrn Jesus und auch den Lehren des Neuen Testamentes völlig fremd. Überheblichkeit, Diskriminierung, beides darf es in der Gemeinde nicht geben. Warum? Weil wahre Liebe, so führt Jakobus aus, dem Nächsten immer mit Barmherzigkeit begegnet. Völlig unabhängig von seinem äußeren Erscheinungsbild, von seinem Aussehen, von seiner Kleidung, unabhängig von seiner Herkunft, von seinen Begabungen oder von seinem gesellschaftlichen Stand, spielt alles gar keine Rolle, wenn es darum geht, Jesus nachzufolgen. Wahre Nächstenliebe kennt kein Ansehen der Person. Der Schwerpunkt wird auch heute Morgen sein, nehmt einander an, ohne Ansehen der Person. Angelehnt an Römer 15, Vers 7, wo es heißt, nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Das ist immer unser Vorbild, der Maßstab, wie wir auch unseren Nächsten annehmen sollen. Zwei Lektionen gibt uns Jakobus in diesem Abschnitt heute mit auf den Weg. Lektion 1 heißt, nimm jeden an, wie er ist. Nimm jeden an, wie er ist. Lektion 2, sei barmherzig gegenüber jedermann und lebe dein Christsein ganzheitlich. Wenn wir den Abschnitt anschauen, dann sehen wir, wie gut strukturiert, wie übersichtlich Jakobus hier sein Thema ausführt. Nachdem er in Vers 1 das Thema eingeleitet hat, folgt in den Versen 2 bis 4 ein praktisches Beispiel, was er mit Ansehen der Person meint. Und aufbauend auf diesem Beispiel fordert er dann seine Leser heraus, darüber nachzudenken, sich selber zu hinterfragen, warum macht ihr das? Ihr eigenes Fehlverhalten zu untersuchen, diese Klassenunterschiede, die sie da zwischen arm und reich machen, das hat er ja schon mal in Kapitel 1 angesprochen. Es scheint also wirklich ein Problem damals gewesen zu sein. Und in den Versen 8 bis 13 schließlich betont er die göttlichen, ewigen Prinzipien und er nimmt nochmal eine biblische Unterweisung vor, über das Gesetz, über Barmherzigkeit, über das Gericht Gottes, über Nächstenliebe. Und alles in diesem Kontext, kein Ansehen der Person. Im Prinzip beginnt Jakobus nun hier in Kapitel 2 mit den ganz vielen praktischen Ausführungen zu seinem Hauptgedanken, wie mein Glaube an Jesus echt und lebendig sein kann. 7-mal benutzt er dieses Wort auch hier in seinem ganzen Buch, um dieses ganzheitlich zu betonen, das ihm so wichtig ist. Wort und Tat müssen immer zusammenpassen. Und er beginnt jetzt damit, die Geschwister aufzufordern, jede Parteilichkeit, jedes Ansehen der Person zu vermeiden. Lektion 1, nimm jeden an, wie er ist. Meine Geschwister, so übersetzt hier die Neue Genfer Übersetzung, ihr glaubt doch an Jesus Christus, unseren Herrn, dem alle Macht und Herrlichkeit zusteht. Dann dürft ihr aber Rang und Ansehen eines Menschen nicht zum Kriterium dafür machen, wie ihr mit ihm umgeht. Eine klare Aussage. Voreingenommenheit äußert sich ja auf ganz vielfältige Weise. Den einen mag man mehr, den anderen mag man weniger und man hat jeweils ganz unterschiedliche Gründe. Immer aber geht es im Kern doch darum, dass ein Mensch von unserer Seite nicht nach dem beurteilt ist, was er ist oder wer er ist, sondern nach dem, was er äußerlich darstellt. Das, was wir halt wahrnehmen. Und Jakobus macht deutlich, diese Unart passt nicht zu einem Christen. Nicht zu einem Christen, der behauptet, er gehört zur Familie Gottes. Denn hier gelten andere Umgangsregeln, wie bei den Menschen ohne Gott. Hier soll Liebe und Barmherzigkeit vorherrschen. Zunächst beginnt deshalb Jakobus mit einem hypothetischen Beispiel. Eine Geschichte, die sich vielleicht so zugespielt hat, vielleicht aber auch in ähnlicher Weise oder einfach nur das verdeutlichen möchte. Er zeichnet ein Bild von zwei Männern, die einen Gottesdienst besuchen. Wörtlich steht hier Synagoge besuchen. Gemeint ist auf jeden Fall eine gottesdienstliche oder gottesdienstähnliche Versammlung. Wir wissen zunächst nicht, ob es sich um Gäste oder um Gemeindeglieder, um bekannte Leute handelt. Ebenso bleibt offen, ob es Gläubige sind oder Ungläubige. Aber beides spielt für die Gesamtaussage keine Rolle, weil wir ja jeden annehmen sollen, wie er ist. Direkt beim Betreten in diesem Beispiel, wenn diese zwei Männer die Kirche betreten, werden sie vom Türsteher empfangen. beziehungsweise man könnte besser sagen, abgefangen. Er casht sie gleich mal auf die Seite und er weiß ganz genau, wohin er die beiden setzt, welchen Platz er ihnen zuweist. Und da fängt das Problem schon an. Obwohl beide Männer dieselbe Veranstaltung besuchen, werden sie nicht gleich behandelt. Der vornehm Gekleidete mit prachtvollem Schmuck, heißt es hier, er bekommt einen richtig bequemen Sitzplatz. Vielleicht sogar einen Ehrenplatz. Das war ein ganz besonderer Platz, den nur bestimmte Leute bekommen haben. Bei seinem Eintreten dreht sich erstmal die ganze Gemeinde um. Was für eine Pracht, dieser Schmuck, der da deutlich wird, der hier erwähnt wird. Die Leute schenken ihm ganz besondere Aufmerksamkeit. Ganz anders bei dem Armen. Er bekommt keine Bewunderung, keine Aufmerksamkeit. Er soll sich doch mit dem Stehplatz begnügen, sich vielleicht auf den Fußboden setzen, am Fußschemel. Mehr hat man für ihn nicht übrig. Die Botschaft dahinter, sie ist klar. Ihr behandelt den Armen ungerecht, sagt Jakobus in Vers 6. Ihr macht Unterschiede zwischen wohlsituierten Reichen und dem armen, schlecht Gekleideten. Und das allein aufgrund der Bewertung des äußeren Erscheinungsbildes, was ihr mit euren Augen eben gerade wahrgenommen habt. Damit machen sie Kleidung, das äußere Auftreten zum Maßstab für ihr Handeln, wie sie mit ihnen umgehen. Und Jakobus sagt, stopp, es darf nicht so sein, es ist ja furchtbar. Damit handelt ihr nach verwerflichen Grundsätzen, schreibt er hier in Vers 4. Ihr spielt euch damit selber zum Richter auf. Das dürft ihr nicht. Ihr seid nicht die Richter über diese Menschen. Ihr spielt euch zum Richter darüber auf, wen man auf Händen trägt und wen man getrost verachten kann und in die Ecke setzen kann. Und es ist ja nicht so, dass man den Armen gleich wieder rausschickt, dass man ihn wieder abweist. Nein, auch im Gleichnis darf er ja drinbleiben, aber er muss wissen, wo er hingehört, nämlich in die letzte Reihe. Schön zu den Füßen des Vorstehers sitzend, am besten noch auf sein Kommando hörend. Dann, unter diesen Bedingungen, darf er gerne bleiben, kein Problem. Da laden wir auch die Armen ein. Aber sie müssen wissen, wo ihr Platz ist. Das Thema Parteilichkeit, Überheblichkeit, wird in der Bibel mehrfach in den großen Zusammenhang mit korrupten Richtern auch gestellt. So auch an dieser Stelle. Richter, die bestechlich sind, die sich kaufen lassen, wenn man ihnen nur das gibt, was sie wollen. Und Jakobus macht hier deutlich, wenn wir in der Gemeinde genauso parteilich handeln, verhalten wir uns wie solche Richter mit richtig bösen Motiven und Hintergedanken. Also genau wie käufliche Richter, die einen reichen Klienten bevorzugen, weil er ihnen einen Vorteil verspricht. Weil er es eben bezahlt, mit Schmiergeld oder mit anderem. Und das geht natürlich nicht in der Familie Gottes, in der Gemeinde. Auch wenn es in der Gesellschaft draußen so die Regel ist, wo die Armen wenig gelten und die Reichen viel, es hat sich ja bis heute nicht geändert. Daher liegt es uns ja nahe, diesen gesellschaftlichen Konsens mitzunehmen in die Gemeinde hinein. Aber das wäre das Fatale, wenn wir dieses machen würden. Deshalb gibt Jakobus hier Vers 5 bis 7 Folgendes zu bedenken. Er stellt einfach Fragen. Hört, meine geliebten Brüder, hat nicht Gott die Armen dieser Welt erwählt, dass sie reich im Glauben würden und Erben des Reiches, dass er denen verheißen hat, die ihn lieben? Ihr aber habt den Armen verachtet. Ja, sind es nicht die Reichen, die euch unterdrücken und ziehen nicht sie euch vor Gericht? Lästern sie nicht den guten Namen, der über euch ausgerufen worden ist? Mit diesen rhetorischen Fragen macht Jakobus deutlich, Gott hat ganz andere Maßstäbe als wir Menschen. Er bewertet diese Sachlage völlig anders, wie wir es tun würden und auch tun. Gott sieht nämlich nicht, was vor Augen ist, was augenscheinlich da ist, sondern er sieht den ganzen Menschen an. Er weiß viel besser über ihn Bescheid. Und vor allem, Gott macht keine Unterschiede im Umgang mit uns Menschen. Und im Gegensatz zu uns hat Gott ein großes Herz für Versager. Ein großes Herz für Loser. Für Eingeschränkte. Für Verachtete. Für Schwache. Für Arme. Für Ausgestoßene in der Gesellschaft. Er nimmt jeden an und er nimmt jeden auf in sein Reich. Er hat auch die Armen dazu erwählt, haben wir gelesen, Vers 5b. Er hat sie erwählt, Teil seiner Gemeinde zu sein. Erben seines Reiches. Das Entscheidende daran ist eben, für Gott hat das Reichsein in dieser Welt überhaupt keine Bedeutung. Wir messen dem oft so viel bei. Für Gott hat es keine Bedeutung, wie arm oder reich der Einzelne ist. Im Gegenteil, gerade die Reichen sind ja oft diejenigen, wird hier ausgeführt, die die Armen unterdrücken, die sie ausnützen, ausbeuten, die ihnen das Leben schwer machen, die sie spüren lassen, wer hier wirklich was zu sagen hat, wer die Macht hat, wer regieren darf, wer befehlen darf. Der Arme, er ist üblicherweise immer der Dumme. Ist heute immer noch so. Wer aus einer armen Familie kommt, dem sieht man es meist schon an der Kleidung an. Seine Möglichkeiten zu Bildung, schulischer Förderung sind meistens auch schlechter. Seine Freunde kommen vielleicht auch eher aus einem schwierigen Hintergrund, schwierigen Milieu. Vielleicht dazu noch einen alkoholkranken Vater, der seine Familie schlecht versorgt und so weiter. Und nun kommt Gott und sagt, mir ist das alles überhaupt nicht wichtig. Mich interessiert das alles gar nicht. In meinen Augen bist du wertvoll. Egal wie reich, wie arm, wie hübsch, wie hässlich, wie erfolgreich oder erfolglos du bist in deinem Leben. Ich habe dich erwählt, mein Kind zu sein. Mir musst du nichts beweisen, sagt Gott. Für mich brauchst du keine schulische Superbildung, kein gutes Allgemeinwissen, keinen materiellen Reichtum, keinen einflussreichen Job, keine 1000 Facebook-Freunde. Bei mir brauchst du kein fettes Bankkonto. Nein, ich will nur eines. Deine Liebe und deinen Glauben. Das ist, was für mich zählt, sagt Gott. Sprüche 17, Vers 5 unterstreicht es nochmal, dass Gott auf der Seite der Armen steht und für sie kämpft. Wo es heißt, wer den Armen verspottet, der schmäht dessen Schöpfer. Wenn wir den Armen verachten, dann verachten wir Gott. Dann spotten wir Gott. Und Gott lässt sich nicht spotten, das wissen wir. Deshalb verbrachte auch Jesus auf dieser Erde so viel Zeit, gerade mit den Bedürftigen, mit den Kranken, mit den Ausgestoßenen. Mit denen, die gewusst haben, ja, ich brauche einen Retter. Ich brauche einen, der mir hilft. Sie wussten, dass sie nicht alleine zurechtkommen. Deshalb sind sie zu Jesus gekommen. Sie haben sich helfen lassen. Für sie ist er ganz besonders gekommen. Vielleicht kann man sogar sagen, weil die Armen weniger zu verlieren haben, stehen sie weniger in der Gefahr, sich selber zu vertrauen. Weil sie weniger besitzen, hängt vielleicht auch ihr Herz weniger daran. Weil sie weniger eigene Ressourcen haben, müssen sie eben völlig auf Gott vertrauen und werden dadurch reich im Glauben. Der viel schönere Reichtum, der viel wichtigere Reichtum auf dieser Erde, reich im Glauben. Genau solche Leute, die Gott von ganzem Herzen lieben, die reich sind im Glauben, solche Leute dürfen wir in der Gemeinde nicht verachten, sagt Jakobus. Genau sie schätzt Gott so unheimlich wert. Wie absurd ist es deshalb, wie im Bibeltext hier beschrieben wurde, dass der Reiche, der uns ja sonst im gesellschaftlichen Leben das Leben oft schwer macht, er wird auf die besten Plätze gesetzt und der Arme wird in die Ecke gesetzt. Wie absurd handeln wir doch oft in unserem Leben. Und deshalb sagt Jakobus, wo Parteilichkeit gelebt wird, wo paradoxerweise diejenigen hochgehoben werden, die uns sonst Mühe machen im Leben, da gehen wir am Wesentlichen vorbei. Und zwar nur deshalb, weil der oder diejenige nicht in unser Schema passt, nicht in unser Schubladendenken, was eben für einen Menschen wichtig ist. Und die große Frage an uns ist hier, wie kann Parteilichkeit heute aussehen? Wo geht bei uns die Trennlinie in der Gemeinde hindurch? Damals war das Problem zwischen Arm und Reich, zwischen Hausbesitzer und Sklaven, 1. Korinther 11. Es waren große Probleme damals. Wie sieht es heute aus? Vielleicht eher zwischen alt und jung ist manchmal der Graben. Zwischen gut aussehend, weniger hübsch, zwischen erfolgreich, erfolglos, zwischen der Frohnatur und den Langweiligen, zwischen dem cleveren Köpfchen und dem einfach gestrickten, zwischen meiner Clique, meinen Leuten und den anderen. Wo trennen wir? Wo machen wir Unterschiede im Umgang mit Geschwistern, mit anderen Gemeindegliedern? Warum zum Beispiel reden wir immer nur mit denselben und beachten vielleicht die anderen kaum? Hat es damit zu tun, dass wir uns von einer bestimmten Person einen Vorteil erhoffen, wenn wir uns gut mit ihnen stellen? Wo möchte ich vielleicht die Gesprächspartner beeindrucken, einen guten Eindruck hinterlassen mit meinem Wissen, mit meinen Worten, mit dem, was ich wieder erlebt habe? Das müssen alle hören. Gerade Kommunikation ist hier sicher ein spannender Bereich. Denn bei dem einen weiß ich ja schon, dass ich nicht zu Wort komme, weil er so gerne aus seinem Leben erzählt und gar nicht merkt, dass ein Gespräch eigentlich auch ein Dialog sein kann, wo auch der andere mal zu Wort kommt und nicht nur der eine. Ich glaube, es lohnt sich, bei diesen Fragen mal ausführlicher über sein eigenes Handeln nachzudenken. Sich bewusst zu fragen, aus welchen Motiven tue ich das eine und lasse das andere? Aus welchen Motiven begegne ich dem einen so und dem anderen in dieser Weise? Wo zum Beispiel finde ich in meinem Handeln den Geschwistern gegenüber einen selektiven Umgang vor, den Gott eigentlich nicht haben möchte? Bin ich so ehrlich, dass ich das überhaupt erkenne? Wir dürfen uns fragen, wo habe ich Menschen und in meinem Handeln und Reden vielleicht sogar ausgegrenzt, vielleicht sogar verletzt, tief in ihrem Herzen verletzt? Wo habe ich sie benachteiligt, nur weil ich ihn nicht mag? Wo habe ich andere bevorzugt, weil sie mir sympathisch sind, weil sie mir einen Vorteil bringen? Ich glaube, wir dürfen beten, dass unser Herr uns hilft, dass wir an dieser Stelle ehrlich zu uns selber sind. Dass Gott uns befreien kann von aller Parteilichkeit, von allem überheblichen Denken, das wir gegen die anderen so pflegen. Denn Gott achtet das Ansehen der Person nicht. Galater 2, Vers 6 sagt es auch nochmal so deutlich. Gott achtet das Ansehen der Person nicht. Und darum sollten wir es auch unterlassen. Und jeden so annehmen, wie er ist. Mit seinen Stärken und Schwächen mit seinen Macken und Kanten. Denn wir selber sind ja auch nicht besser. Und wir sind auch froh, wenn der andere uns annimmt, so wie wir sind. Genau den gleichen Fehlern. Das war also hier dieser erste Gedanke von Jakobus. Anstatt parteilich und überheblich an unserem Nächsten zu handeln, sollten wir vielmehr Gottes Liebe, Gottes Barmherzigkeit sichtbar, spürbar werden lassen, denn das macht unser Christsein doch wirklich aus. Daran sollten wir erkennbar sein. Dann passen Wort und Tat wirklich zusammen. Damit kommen wir zur zweiten Lektion, die uns Jakobus heute lehren möchte. Sei barmherzig gegenüber jedermann und lebe dein Christsein ganzheitlich. Sei barmherzig gegenüber jedermann und lebe dein Christsein ganzheitlich. Jakobus, er war sich im Klaren darüber, dass manche seiner Leser ihr parteiisches Verhalten und ihre Vorurteile irgendwie als geringfügiges Verhalten abtun könnten. Dass sie sich gar nicht als wirklicher Gesetzesbrecher einstufen würden. Deshalb versucht er ab Vers 9 nun sehr deutlich zu machen, dass es sich hierbei keineswegs um eine Bagatellsünde handelt, wenn wir Unterschiede zwischen Arm und Reich, zwischen diesen ganzen Dingen machen. Vers 10 bringt es hier auf den Punkt, wenn er sagt, denn wenn jemand das ganze Gesetz hält und sündigt gegen ein einziges Gebot, der ist am ganzen Gesetz schuldig geworden. Das heißt, es gibt keinen Schlupfwinkel, wo sich jeder mal seine Schwächen leisten kann, ohne dass er schuldig wird. Jede Sünde, auch die in unseren Augen allerkleinste Sünde, beeinträchtigt unsere Beziehung zu Gott. Und ganz nebenbei, es gibt gar keine kleinen Sünden. Sünde ist immer Trennung von Gott. Das ist nur eine menschliche Erfindung, aber nicht bei Gott. Und hier an den extremen Verbrechen von Ehebruch und Mord, Vers 11, macht Jakobus deutlich, wie absurd dieses Denken ist, dass ein teilweise Gehorsam schon genügt für mein Christsein, damit Gott zufrieden ist mit mir. Indem Jakobus das von ihm getadelte Ansehen der Person in den großen Zusammenhang von Gesetz und Sünde stellt, macht er deutlich, dass in dem anfangs beschriebenen Beispiel nicht nur ein Armer geringschätzig behandelt wird, sondern letztlich Gott. Wir verachten Gott, wenn wir Menschen verachten. Gott selber wird durch unsere Parteilichkeit verlästert. Gegen ihn verfehlen wir uns, wenn wir die einen bevorzugen und die anderen verachten und benachteiligen. Das von Gott gegebene Gesetz, es zielt deshalb immer auf das Herz des Menschen ab. Es will nicht nur ein Zaun um uns herum sein, voller Vorschriften und Einschränkungen. Nein, Gott will in unsere Lebensmitte hineinwirken. Er zielt auf den ganzen Menschen ab. Unser Innerstes, das soll immer wieder darauf ausgerichtet werden, dass wir Gott von ganzem Herzen lieben, von ganzer Seele und mit ganzer Kraft. Das ist, worauf es ankommt. Denn, so sagt uns Johannes 14, Vers 5, wer Gott liebt, wenn das stimmt, wenn wir Gott lieben, der hält seine Gebote. Das ist dann ein Zusammenspiel, die Liebe zu Gott und das Halten seiner Gebote. Jakobus erstellt damit keine unerfüllbaren Forderungen an uns. Nein, er weiß sehr wohl um unsere Grenzen, um unsere Schwächen und Fehler, die wir alle haben. Aber er möchte die innere Gespaltenheit von solchen Gläubigen aufdecken, die Gott nicht ungeteilt dienen, die seine Gebote zu wenig ernst nehmen. Er möchte all diejenigen Christen aufwecken, die der Meinung sind, sie könnten Gott gefallen, obwohl sie bestimmte Gebote Gottes missachten. Gott aber Er möchte nicht nur in einzelnen Bereichen unseres Lebens der Herr sein. Nein, er möchte jeden Winkel unseres Lebens mit seiner Liebe erfüllen. Und deshalb erinnert Jakobus seine Leser hier am Ende auch noch an das Gericht, an die Tatsache, dass wir alle einmal Rechenschaft vor Gott ablegen müssen für unser Leben. Und von diesem unausweichlichen Ende her gesehen, soll jetzt schon unser Reden, unser Handeln bestimmt sein, sagt er hier in Vers 12. Redet und handelt als solche, die durch das Gesetz der Freiheit gerichtet werden. Jesus hat uns zur Freiheit berufen, diese Freiheit in ihm zu leben, aus seiner Kraft zu schöpfen. Dann gibt er uns die Kraft, so zu leben, wie es Gott gefällt. Diese Unterschiede zwischen Arm und Reich, zwischen Jung und Alt, die wir oft machen, zwischen modern und langweilig, zwischen erfolgreich und erfolglos, all diese Unterschiede, die auch in der Gesellschaft viel gelten, sie gelten nicht im Gericht und sie sollen deshalb auch nicht in der Gemeinde gelten. Wir als Gläubige leben in einem viel, viel größeren Horizont. Wir wissen, unser Leben ist in Gottes großer, Gottes guter Hand. Seine Hand, sie hat uns geschaffen, sie hat uns gemacht. Seine Hand hat uns Erlösung gebracht und seine Hand wird uns auch ans Ziel bringen, bis wir bei ihm ankommen dürfen. Und nun geht es darum, in dieser Erlösungskraft Jesu Christi so zu leben, dass wir Gott in allem Reden und Handeln Ehre machen. Und dazu gehört eben unter anderem, damit fasse ich hier nochmal zusammen, es gehört dazu, dass wir kein Ansehen der Person in der Gemeinde zulassen, sondern dass wir jeden annehmen, wie er ist. Dazu gehört, dass wir barmherzig unserem Nächsten begegnen, dass wir ihn wertschätzen und ihm Gutes tun. Und nicht zuletzt, dass wir ganzheitlich unser Christsein leben, dass wir es Gott zur Verfügung stellen, indem wir ihn und seine Gebote ohne Ausnahme ernst nehmen. Und falls ihr wieder mal versucht sein solltet, einzelne Geschwister zu bevorzugen oder andere zu benachteiligen, dann ruft euch diesen Bibeltext in Erinnerung. Jakobus 2 muss ich lesen. Wenn sich irgendwas wieder in eurem Kopf sammelt, wo ihr eine Trennlinie machen wollt zwischen Geschwistern, da werden wir erinnert, dass wir jeden Bruder, jeder Schwester barmherzig und unparteiisch begegnen sollen. Amen. Wir beten noch zusammen. Herr Jesus, dein Wort ist sehr herausfordernd, auch heute Morgen wieder. Ja, wir merken, wie du mitten in unser Leben hineinsprichst, in Dinge, mit denen wir immer wieder zu kämpfen haben, wo wir Unterschiede machen, ja, unter Geschwistern, wo wir nach äußeren Kriterien, nach menschlichen Kriterien urteilen, ja, den einen bevorzugen, den anderen benachteiligen, wo wir Parteiungen machen, obwohl es dir entgegengesetzt ist. Hilf uns, ja, zeige es uns, Herr Jesus, bring uns darauf, dass wir ja diese Dinge lassen, dass wir sie dir bekennen, dass wir davor bewahrt bleiben, dass wir dazu beitragen, dass deine Gemeinde eine Einheit ist, ein Leib und ein Herz und eine Seele, so wie es damals auch in der Urgemeinde war, Herr Jesus, dass wir zusammenhalten, dass wir dich als Herrn und Heiland und König vor Augen haben, dem wir gemeinsam dienen. Danke, dass du uns an dieses wichtige Thema heute Morgen erinnert hast und danke, dass du mitgehst und uns hilfst, es auch umzusetzen in die Tat, Herr Jesus. Amen. Gerne möchte ich noch mit meiner Frau ein Lied euch singen, wo es auch nochmal um dieses Thema geht. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat.
Gott sagt uns, wie unser Leben zu seinem Lob gelingen kann. Christus hat uns angenommen, so nehmt auch ihr einander wahr. Christus hat uns angenommen, so nehmt auch ihr einander an.
Er wird für uns zum Diener, wäscht uns die Füße rein. Er lehrt uns Gottes Demut und zeigt, so soll es sein.
Gott sagt uns, wie unser Leben zu seinem Lob gelingen kann. Christus hat uns angenommen, so nehmt auch ihr einander wahr. Christus hat uns angenommen, so nehmt auch ihr einander wahr.
Er spricht von Gut und Böse, zeigt uns den Unterschied, prägt unsere Sicht der Dinge und lehrt, wie Gott sie sieht.
Gott sagt uns, wie unser Leben zu seinem Lob gelingen kann. Christus hat uns angenommen, so nehmt auch ihr einander wahr. Christus hat uns angenommen, so nehmt auch ihr einander an. Er möchte unsere Umkehr und hilft uns auch dabei. Verzeiht uns unsere Sünden und macht uns dadurch frei. Gott sagt uns, wie unser Leben zu seinem Lob gelingen kann. Christus hat uns angenommen, so nehmt auch ihr einander wahr. Christus hat uns angenommen, so nehmt auch ihr einander an. Seinem Lob gelingen kann. Christus hat uns angenommen, so nehmt auch ihr einander wahr. Christus hat uns angenommen, so nehmt auch ihr einander wahr. Christus hat uns angenommen, so nehmt auch ihr einander an.
Wir dürfen immer wieder zu Jesus Christus kommen und er stellt uns zusammen, damit wir es manchmal miteinander tun dürfen. In der Gemeinschaft mit ihm natürlich. Wenn jemand vielleicht Fragen hat oder ein Gespräch wünscht, Timo ist gerne bereit, eine Verabredung zu machen, auch unter der Woche, wenn das sein soll oder kann. Dürft gerne auch auf Timo zukommen und mit ihm einfach das absprechen dann oder mit uns einfach. Wir sind gerne bereit für solche Gemeinschaft im Gebet, wo wir zum Herrn kommen dürfen, Lasten ablegen dürfen, vielleicht Dinge bereinigen dürfen. Möge der Herr auch da Gnade schenken. Er ist es, der wirkt an unseren Herzen. Vielen Dank auch allen, die mitgewirkt haben zu diesem Gottesdienst heute Morgen, für die Musik auch, Begleitung, die Technik. Die wunderschönen Blumen, die Farben, die ich immer wieder bewundere hier, die Schöpfung Gottes, so wunderbar, so schön. Wir danken dem Herrn auch ganz besonders für diese Gemeinschaft, die wir haben durften heute Morgen. Wir stehen nun auf und wir bitten um den Segen des Herrn. Zum Abschied lese ich dann diese Segensgrüße aus Gottes Wort, Judasbrief, ab Vers 20. Ihr aber, Geliebte, erbaut euch auf euren allerheiligsten Glauben und betet im Heiligen Geist, bewahrt euch selbst in der Liebe Gottes und hofft auf die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus zum ewigen Leben und erbarmt euch über die einen, wobei ihr unterscheiden sollt, andere aber redet mit Furcht, indem ihr sie aus dem Feuer reißt, wobei ihr auch das vom Fleisch befleckte Gewand hassen sollt. Dem aber, der mächtig genug ist, euch ohne Straucheln zu bewahren und euch unsträflich mit Freuden vor das Angesicht seiner Herrlichkeit zu stellen,